Wir haben ja heute das berühmteste Fest der Christenheit, Weihnachten, und der Harald hat es ja schon anklingen lassen. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, hier nicht fromm religiös zu denken, sondern biblisch zu denken. So zu denken, wie Gott diese ganzen Dinge sieht. Und ich möchte jetzt an die Wurzel gehen. Und zwar, es gibt zwei große Katastrophen in der Heiligen Schrift, die uns berichtet werden. Das erste wird unter anderem berichtet im Jesaja 14 und im Hesekiel 28. Und zwar in diesen zwei gewaltigen Kapiteln wird in einer schattenbildlichen Darstellung durch zum Beispiel der König von Tyrus und so weiter, wird der Sündenfall des Teufels dargestellt. Und die Bibel nennt es damals unter anderem, wir sind ja gewohnt, Grundlegung der Welt. Man kann das Wort auch übersetzen, Niederwurf des Kosmos. Das war die große Katastrophe, wo der Teufel zum Teufel wurde, die Dämonen entstanden, indem Engel mit ihm abfielen. Und das zweite gewaltige Ereignis oder die zweite schlimme Katastrophe war 1. Mose 3, der Sündenfall Adams. Der Teufel verführt die Eva. Adam gibt nach und dann tritt der geistliche Tod ein, und Römer 5, 12 sagt, so drang der Tod zu allen durch. Und jetzt erklärt die Bibel uns etwas, und dann vielleicht verändert sich auch das Bild dieser Feiertage und das Bild dieser traditionellen Dinge. Und zwar in Epheser 3, Vers 8 sagt die Bibel: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und jetzt redet die Bibel von etwas, und wir dürfen nicht so kurzfristig, nicht so menschlich denken, wie wir normalerweise diese Dinge ansehen, sondern wir müssen zurückgehen auf die Wurzel, wie Gott es sieht. Er sagt hier praktisch von Ewigkeit her, die Bibel zeigt an anderer Stelle, dass der Ratschluss in zwei Teile aufgesplittert war. Der erste Teil war schon vor Grundlegung der Welt. Der erste Teil war von Uranfang an zwischen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, dieser Plan der Erlösung. Und dann sagt die Bibel, kommt dieses Opfer, das rückwärts wirkt, seit Grundlegung der Welt. Und hier ist ein Plan der Ewigkeiten, der alle Dinge umfasst, das gesamte Problemfeld der gesamten Menschheit, und das sich an einer einzigen Stelle entlädt und an einer einzigen Stelle dann sichtbar wird, an einer einzigen Stelle dann letztendlich real wird, und das ist das Kommen des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Der Herr Jesus war ja präexistent. Das ist ein kompliziertes Wort, das bedeutet ganz einfach, er war am Anfang beim Vater in dieser zeitlosen Ebene. Er war beim Vater und war sogar in der Gestalt Gottes. Er war genauso Geist, wie der Vater, der lebendige Gott, Geist ist. Und aus dieser Ewigkeit heraus wurde dieser Plan gefasst, die Menschheit zu erlösen, weil Gott in seinem Vorherwissen wusste, was hier alles passieren würde. Und das Ganze bündelt sich in einem Punkt, weil Gott nämlich um sein eigenes Gesetz, um die Heiligkeit Gottes, um alle diese Dinge zu berücksichtigen und zu erfüllen, musste er seinen Sohn senden, dass er Mensch wird. Er musste Mensch werden, zwingend. Und in 1. Timotheus 3,16 sagt dann die Bibel, das ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. Hier kommen wir jetzt zu einem ganz zentralen Punkt. Die Fleischwerdung Jesu, dass Jesus Mensch wird, dass er dann circa 3 Jahre danach am Kreuz von Golgatha stirbt, unter furchtbarer Qual sein Blut vergießt, leiblich aus den Toten aufersteht, in den Himmel zurückgeht, zur Rechte Gottes, diese vollkommene Erlösung Gott zu Füßen legt, das war der gesamte Plan der Ewigkeit. Wisst ihr, wenn ich dann natürlich heute, sagen wir, im Laufe der Zeit wirst du ja abgebrühter, aber ich packe das immer noch nicht. Wenn man sieht, was Weihnachten für eine Zeit der seelischen Empfindungen, ich möchte sagen, des seelischen Rausches ist, angeblich das Fest des Friedens, der Freude und der Einsamkeit. Ich habe jetzt wieder bei uns in der Zeitung gelesen, dass die Zeit ist, wo der meiste Streit ist, wo es dauernd kracht, so, scheinbar auch die höchste Selbstmordrate vorliegt. Ja, und dann siehst du diese Leute, die den Ratschluss Gottes nicht verstanden haben. Sie geht dann hin und singet, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Völliger Unsinn, biblisch gesehen. Der Sohn Gottes kam einmal, Bibel sagt ein für alle Mal, und hat ein einmaliges, ewiges Opfer für alle Ewigkeiten gebracht. Es geht dann weiter, gell? Man nimmt das Datum 24.25.12, das ist ja auch nicht biblisch. Und zwar, das Ding ist ganz einfach. Gott wollte nicht, dass wir das Datum wissen. Wir wissen es nicht. Wir wissen gar nichts. Und letztendlich, 24. 25. ist ein gefährliches Datum. Es ist das Fest eines Götze, Sol Invictus, die Wiedergeburt der Sonne. Und dann haben wir Saturnalia-Fest der Römer, germanischer Kult, die sich angeblich Wotan, sprich dem Teufel, geweiht haben, indem sie eine Tanne vor die Haustür stellten. Wisst ihr, dann merkt man so langsam, wo diese ganze Tradition herkommt. Es ist auch das germanische Julfest. Ich kriege teilweise aus Norwegen von der Enkelin, von Schlachter, kriege ich Post noch. Sie ist die Frau, die Missionarin war. Und dann kriege ich eine Weihnachtskarte in der Regel auf Norwegisch. Und da steht noch Jul drauf. Also in den nordischen Ländern ist das Julfest das entscheidende. Und die katholische Kirche, vor allem die frühkatholische Kirche, hat alle diese Dinge zusammengebastelt, hat sie vermischt, wie man im Topf hat umgerührt und hat daraus das heute gemacht, was wir heute an Festen, an Kulten und Ähnlichem haben. Und dann passiert hier etwas, plötzlich hast du nicht mehr diesen Ratschluss der Ewigkeiten, plötzlich hast du nicht nur diese gewaltige Erlösungspläne Gottes, die dann zum Ziele kommen, sondern plötzlich hast du die Hure Babylon und hast du Götzenkult, das unbeschreiblich ist. Gerade auf dem Höhepunkt singt man dann Ave Maria, dann wird Maria angebetet statt der Sohn Gottes. Angebetete Erführungszeichen. Nochmals, dieser Ratschluss der Ewigkeiten hat nur ein Ziel. Der Sohn Gottes als diesen Erlöser, der diese zwei Katastrophen praktisch gegensteuert, der diese zwei Katastrophen angeht, um das zu tun, kommt der Sohn Gottes. Und das ist das Zentrum, auch wenn wir gedenken an die Geburt Jesu. Das heißt zu Deutsch, wir möchten jetzt diesen Ratschluss der Ewigkeit ansehen, was Gott wollte. Ich könnte es aber genauso gut im Januar, ich könnte es genauso gut machen im Juli, im August, im September, spielt keine Rolle, weil dieser Ratschluss ist ewig. Aber es passt eben, wenn die Christenheit hier ihre Fest begeht, das ist ja völlig daneben. Das ist heute in die Kirche voll. Diese Leute, die sich einen Dreck ums Evangelium, um den Herr Jesus kümmert, die werden dann alle fromm an Weihnachten. Muss man mal ungeschützt so sagen, die Pfarrer wissen das. Und ich verüble denen eigentlich nur eines, dass sie an dem Tag, wenn alle vor ihnen sitzen, nicht alle Register ziehen. Und den Leuten ungeschminkt sagen, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Dass ich ihnen ganz klar sage, die geht verloren, wenn ihr der Herr Jesus nicht findet. Und wir möchten auf diesen Ratschluss der Ewigkeit zurückgehen. Er hat sich ja in der Bibel sehr vielfältig niedergeschlagen. Unter anderem mit dem berühmten Kapitel, das ja auch sehr viel gelesen wird an diesen Tagen, in Jesaja 9. In Jesaja 9 ist eine gewaltige Prophezeiung auf diesen Ratschluss, wie er sich erfüllen wird. Und da sagt die Bibel, ich lese schon ab 8,23, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie in der ersten Zeit das Land Zebulun und das Land Naphtali gering machte. So wird er in den letzten Tagen den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgegangen. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Ich lese den weiter ab 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. das er gründe und festige bis hin in Ewigkeit. Also wörtlich heißt von nun an bis in Ewigkeit. Und wenn man die Parallelstelle liest, dann sieht man immer, dass es hinein in die Ewigkeiten geht, bis in die tiefste Wurzel und Zone dessen, was wir unter Zeit verstehen. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hin und erklärt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es hat auch mit den einzelnen Richtungen der Christenheit, es hat mit den Religionen gar nichts zu tun, sondern wir müssen einfach diesen Ratschluss sehen. Gott sagt hier ganz klar, die Völker sind in Finsternis. 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Gott sagt ganz klar, in dieser Finsternis, das kommt her von den zwei großen Katastrophen, und es beginnt, bevor überhaupt der Sündenfall schon geschehen ist, nämlich als die Finsternis durch den Teufel in dieses Universum kam, dass Gott spricht. Da kommt das Wort Gottes und plötzlich wird es Licht. Und dann sagt Gott unzweideutig, Licht muss von der Finsternis getrennt werden. Und hier sagt die Bibel, die ganze Welt, vor allem auch die Heidewelt, sind in der Finsternis. Das Volk wandelt in der Finsternis. Aus Volk Israel, alle Menschen wandeln in der Finsternis. Die Nacht, das heißt der Schleier des Teufels, dieses schwarze Tuch, das alle Seele einhüllt und die Menschen zu solchen bösartigen Geschöpfen macht, wie sie sind. Da kommt der ganze Krieg her, da kommt Neid, Streit, Hader, Eifersucht, Verbrecher, Mord, auch die kleine Sünde der Menschen, in Anführungszeichen klein, das sind große. Nämlich die Lügerei und diese ganzen Dinge, das kommt alles aus dieser Finsternis. Dann sagt die Bibel, Gott hat durch diesen Ratschluss der Ewigkeit in diese Finsternis ein Licht hineingegeben. Und er sagt gleich zu Anfang, als er das kundtut in 1. Mose 1, weil der ganze Ratschluss Gottes sich nur um dieses Licht, um diesen Sohn Gottes, um den Herr Jesus dreht. Er sagt, Licht muss von Finsternis geschieden werden, auch bei mir und dir. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und er kündigt das Licht an. Und er geht weiter und sagt dann in Vers 3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab aus seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midian. Er sagt, er hat die Macht des Teufels, weil der Teufel ist der Treiber. Und wer das nicht begreift, Endzeit ist Zeit des Teufels. Endzeit ist die Zeit, wo der Teufel treibt. Natürlich nur unter der Zulassung Gottes. Die Endzeit wird nachher zu der großen Hochzeit Gottes. Wenn nämlich die Hochzeit des Lammes ist, wenn der Herr Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Das heißt, da hast du beide Linien. Aber großteils ist hier die Finsternis, die versucht, alles mitzureißen. Und er sagt, dieser Ratschluss der Ewigkeit, des Kommen des Sohnes Gottes, hatte das Ziel, die Macht des Teufels zu brechen. Und das ist geschehen im Kreuz von Golgatha. Ich war jetzt auch bei der Schulfeier von meiner Enkelin. Ich habe viel Weihnacht über mich ergehen lassen in den letzten Tagen. Wenn du da siehst, was die da alles von sich geben, ist hochinteressant, haben sie sogar ein ganz modernes Stück, ich denke sogar, das ist fast schon charismatische Tendenzen, aber da war zumindest eines drin, sie haben dann relativ laut gesungen und geschrien, Christ, der Retter ist da. Aber ich denke, mitten in dieser Finsternis wenigstens ein Gedanke, dass sie begreifen, es geht um die Rettung, um meine Rettung, um deine Rettung, um die Rettung des sündigen, verlorenen Menschen. Drum kommt der Herr Jesus. Und die Bibel geht hier weiter. Sie sagt dann, letztendlich, und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn die Macht des Teufels zerbrochen wird, dann wird nämlich der Tod zerbrochen. Weil die Bibel ganz klar sagt, durch den Tod hält der Teufel die Menschen in seinen Krallen. Und das war das ganze Ziel. Jetzt erklärt er und sagt, das geschieht in Vers 5, es wird ein Kind geboren. Die Bibel geht weiter und sagt, es ist ein Sohn, ein männliches Kind. Und sie sagt jetzt, er wird die Herrschaft haben. Sein Name wird sein, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede. Warum ewig Vater? Das ist ganz wichtig. Er sagt dann später in Johannes 14, wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist die Totaloffenbarung Gottes. Er ist der totale Wille Gottes. Es gab nichts anderes, was Gott wollte, als die Offenbarung seiner selbst durch den Sohn. Das ist ein Zentralpunkt. Und weil das nicht im Mittelpunkt steht, hast du nicht Evangelium. Wir kommen noch sehr stark drauf. Und die Bibel sagt, er wird auch den Thron Davids haben. Er wird letztendlich das Königreich, das verheißene Reich Gottes hier auf Erden, nämlich der Thron Davids, wird er innehaben. Und zwar durch Recht und Gerechtigkeit. Wisst ihr, die Erlösung war ein Akt des Gerichtes und der Herrlichkeit. Gott konnte in seiner Heiligkeit die Menschen nicht laufen lassen. Er musste sie verurteilen. Das Wort für Verurteilung, Katakrima, das ist die Verurteilung, das ist letztendlich das, was Luther mit Verdammnis übersetzt hat. Das heißt, die Menschen sind verurteilt, sie sind verdammt. Sie gehen zu Recht verloren aufgrund des Sündenfalls. Und er sagt, jetzt kommt Gott und schickt den Sohn und bringt eine Lösung bis hin in Ewigkeit. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, der Eifer des Herrn wird es tun. Wisst ihr, ich kenne fast nichts, wo die Bibel davon redet, dass Gott in einem wirklichen letzten Eifer etwas tut, als dass er der Sohn sendet. Dieser Ratschluss, der ist gewaltig. Er schickt den Sohn. Das ist das Zentrum des Willens Gottes. Das ist das Zentrum seines Planes, seines Eifers, der letztendlich Gott bewegt. Das ist die Sendung des Sohnes. Und er sagt, sein Name ist Wunderbarer. Als der Herr Jesus sich, er hat sich ja geoffenbart im Alten Testament, ich möchte nochmal betonen, immer wenn Israel, der Gott Israel sah oder hörte, da war es immer der Herr Jesus, weil Gott laut 1. Timotheus 6, 16 immer unzugängliche Licht wohnt, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Das heißt, es ist hier letztendlich eine Offenbarung Gottes, des Vaters durch den Sohn. Und als er sich im Buch der Richter offenbart, als der Erlöser, als der Engel des Herrn, da geht es darum, da sagt die Schrift, diesen Namen, als nach seinem Namen praktisch gefragt wird, er ist wunderbar. Er wird nicht geoffenbart, er wird nicht verraten, aber er ist letztendlich wunderbar. Das ist dieser wunderbare Name, wir kennen ihn heute und das ist der Name, wo sich alle Geister scheiden, das ist der Name Jesus. Gott ist Rettung. Hebräisch Jeshua oder Jehoshua. Und die Bibel sagt hier ganz klar, er ist auch der Ratgeber. Die Bibel sagt, in ihm ist alle Weisheit, die Fülle Gottes beinhaltet. Er ist die Weisheit Gottes. Wisst ihr, du kriegst Offenbarung nur durch ihn. Du findest das Geheimnis der Ewigkeiten, du findest das Geheimnis der Erlösung, das Geheimnis dieser Welt, das Geheimnis aller Rätsel dieser Welt, findest du nur im Sohn, sonst in gar nichts. Das war der Plan Gottes. Ein wunderbarer Name, wo letzte Weisheit ist. Und die Bibel sagt, er ist ein starker Gott. Er ist genauso Gott wie der Vater, weil er aus dem Vater geboren wurde. Er ist vom Wesen her Gott wie der Vater. Das ist ganz wichtig. Und ewig Vater, er ist auch der Offenbarer des Vaters im Himmel. Wir sehen das nachher. Und die Bibel sagt ganz klar, er ist der Friedefürst. Er ist der, der Friede bringt. Und das ist ganz einfach. Das Reich Gottes ist heute inwendig in uns. Also fängt der Friede an in meinem Herzen. Wenn ich nämlich Friede habe mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Und dann der Höhepunkt ist, wenn er sichtbar wiederkommt, dass er diese Friedensherrschaft aufrichtet auf der Erde. Teilweise noch mit Gewalt. Die Ägypter zum Beispiel, sagt die Bibel, werden im tausendjährigen Reich nicht gehorchen. Und er nimmt es als Beispiel und sagt, wenn jemand nicht gehorcht, dann kommt kein Räger auf ihn. Wobei Ägypter wieder als positives Beispiel sogar in diesen Dingen andererseits genannt wird. Und hier haben wir einen ganz zentralen Punkt. Er ist der, der letztendlich alles, was an unsere Probleme da ist, hinwegtun wird durch sein großes und vollkommenes Opfer. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt gehen die Leute hin und singen, oh Tannenbaum. Versteht ihr, was das für eine Frechheit ist? Was das für eine Dummheit ist? Jetzt werden die Leute wieder sagen, warum benutzt du solche Worte? Mir fallen keine ein, die besser passen wie das. Wie kann man so vernagelt sein, dass man den Ratschluss der Ewigkeit so verwirft, dass man einen Tannenbaum besingt? Versteht ihr? Selbst im Reichsliederbuch ist so ein Schundlied drin. Entschuldigung, wie ich es einmal hier sage. Einen Ratschluss der Ewigkeit, wo der lebendige Gott seinen Sohn offenbart. Wir besingen den Tannenbaum. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir gar nichts mehr ein. Da musst du sein, da siehst du erst, wie verblendet die Christenheit ist. Wisst ihr, dieses ganze seelische Getue, das führt nur zum Loch, dass hinterher die Leute seelisch ausgebrannt sind und das Elend ist immer noch da. Sie sind immer noch einsam, sie sind immer noch traurig, sie sind immer noch Alkoholiker, sie sind immer noch süchtig, sie sind immer noch verdorben, unmoralisch, elend, egoistisch. Sie sind immer noch Götzendiener. Das geht ja nicht weg durch das. Das geht ja nicht weg, wenn ich schöne Liedlein singe. Und da siehst du, dieser Ratschluss der Ewigkeit zielt nur auf eine Person, auf den Sohn. In Micha, wo ja Bethlehem dann geoffenbart wird, dass dieser Ort Bethlehem sein soll. Bethlehem heißt ja Haus des Brotes. Und wo das Brot des Lebens geboren wird. Und ich denke, dass es ein ganz zentraler Punkt ist, was dann in Micha nochmal ausgesagt wird. Ich lese ab Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen, das steht in der Mehrzahl, also er kommt nicht einmal, sondern viele Male als Erscheinung Gottes, als Offenbarung des lebendigen Gottes im Alten Testament, von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Das ist eine Beschreibung vom tausendjährigen Reich. Und dieser wird der Friede sein. Das sagt die Bibel praktisch, es wird jemand kommen, der vorher in der Ewigkeit schon war. Der wird mehrmals hervorgehen und irgendwann dann kommt das Zentrale, die Geburt Jesu Christi, wo er Fleisch wird, wo er Mensch wird, weil der Ratschluss Gottes um seine Heiligkeit letztendlich zu betonen, um seiner Heiligkeit Genüge zu tun. Gott hätte uns so schlicht erlösen können, musste der Fluch der Sünde bestraft werden. Der Fluch musste ausgelöscht werden. Die Bibel sagt eindeutig, 3. Mose 17, es ist das Problem, dass hier wiedergebracht werden muss. Das heißt, durch Blut muss es geschehen. Drum musste der Sohn Gottes die Himmel verlassen, ein Mensch werden wie wir und dieses Blut vergießen. Und dann bricht das alles hervor. Dann siehst du plötzlich, er, der aus der Ewigkeit kam, wird von einer Frau geboren. Er ist ein Mensch wie wir, aber der Geist kam von Gott. Er ist durch den Heiligen Geist gezeugt. Es ist ein Wunder. Gibt es nur einmal in diesem Universum, wohl einmal hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, dass ein Mensch entsteht, der Gott und Mensch gleichzeitig ist. Da haben sie sich die Köpfe zermalmt und zerbrochen, wie das wohl sein kann. Das ist egal, weil die Bibel beschreibt es nicht. Sie sagt nur, es ist so. Und da kommt dann der entscheidende Punkt, die Bibel sagt, nur er, dieser Mann, wird Friede bringen. Die Bibel geht dann weiter, wenn man das Kapitel sich näher anguckt und sagt, es geht nur um den Überrest, es wird sich nur der Überrest Israels bekehren. Epheser 2, 13 und 14 sagt, wenn du nahegebracht bist durch sein Blut, dann hast du Frieden. Römer 5, 1 und folgende sagt, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Bibel sagt hier auch in Bethlehem, er ist letztendlich der Mann, nach dem sich alle sehnen, der ist der Hirte. Und er wird dann auch in Israel herrschen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament hineingehen, da hat uns ja schon Lukas gelesen, dann sieht man entscheidende Dinge. Lukas ist insofern ein wichtiges Buch, weil es die Menschheit Jesu betont. Johannes betont seine göttliche Natur. Markus betont, dass er das Opfer ist, das sich opfert. Aber Lukas betont den Mensch. Matthäus betont der König Israels, der Herrscher. Also man hat hier immer Sicht des Erlösers. Und in 1 vom Lukas in Vers 67 werden dann Ankündigungen getroffen. Ich lese ab 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihnen Erlösung bereitet. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils oder der Rettung im Hause seines Knechtes David, wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Das heißt, das zentrale Thema der Propheten war, außer den Sünden des Volkes, die sie strafen mussten, war immer das Kommen des Erlösers. Und da kommt auch die gewaltige Prophetie in Jesaja 53, im Micha, im Sacharja 9. Da siehst du, wie Gott die ganze Zeit prophezeien lässt. Dieser Ratschluss der Ewigkeit, der wird geschehen. Er wird kommen. Er wird kommen. Und dann passiert es, das Zentrale, dass hier mittendrin im Elend Israels, sie waren unter Fremdherrschaft, waren mal wieder ungehorsam, mal wieder gebunden. Gott hat lange Jahre nicht zu ihnen geredet. Plötzlich geschieht das Gewaltige, der Sohn Gottes kommt. Und als Johannes der Täufer in Johannes 1, 29 Jesus sieht, macht er ungeheure Aussage. Er sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das heißt, damit muss den Jude begreifen, er ist das Lamm, das in 3. Mose ab Kapitel 1 geopfert wurde. Er ist das Sühnopfer für die Sünde. Und er sagt, es wird eine völlige Errettung von unseren Feinden sein. Das heißt, vom Teufel, von allen Dämonen. Das sind unsere einzigen wirklichen Gegner. Und er sagt dann in Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm Gottesdienst darbrächten ohne Furcht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und dann in 77 heißt es, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben oder der Errettung, dass ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes Willen. Jetzt haben wir plötzlich eine ungeheure Aussage. Das Zentrum des Willens Gottes gipfelt in der Person Jesu Christi, seines eingeborenen Sohnes, der die Himmel verlässt, ein Mensch wird. Und das Zentrum, wo Gott sich dreht, ist das Heil, die Errettung, die Vergebung der Sünden. Und an dem Punkt siehst du, wo eine Gemeinde steht, wo ein Gläubiger steht, wie ein Mensch angesiedelt ist geistlich, ob das sein Zentrum ist. Das vollkommene Opfer, die Erlösung. Wisst ihr, da kommt dann das Programm. Er hat Friede gemacht, Kolosser 1, 14, durch das Blut seines Kreuzes. Bis 18 zu lesen. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hebt das Opfer so auf durch sein eigenes Opfer, dass keine Opfer mehr nötig sind. Er rettet uns vom Feind. Wenn wir diese ganze Szene im Lukas liest, der sagt hier auch praktisch, es ist der Bund, den Gott mit den Vätern geschlossen hat. Gott hat nie, gar nie etwas anderes wollen als diesen Ratschluss der Ewigkeit, der Erlösung durch Jesu Blut, Erlösung durch eine Person, auf den die ganze Ewigkeit gerichtet sind. Es gibt die ganze Ewigkeit und diesen ganzen Ablauf nur wegen ihm. In 1. Korinther 1, 30 sagt die Bibel, er ist unsere nicht bloß unsere Weisheit, sondern er ist der, in dem Gott uns alles gibt. Gott wollte nie etwas anderes und dafür eifert er als der Sohn. Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, Gott tut überhaupt nichts anderes als das, was er durch den Sohn vorgehabt hat. Da kommt auch die Erkenntnis des Heils. Da kommt letztendlich auch die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Die kommt alle nur aus einer einzigen Quelle, aus dem Sohn. Und das ist der Weg des Friedens. Die Bibel, nicht das Evangelium. Den Weg der Ewigkeiten, den Weg letztendlich, also so formuliert sie es nicht wörtlich, aber ich sage es in meinen Worten, den Weg der Ewigkeiten, diese gewaltige Rettung, die sich immer nur auf eine Person konzentriert. Darum haben wir zum Wilhelm Busch gesagt, Wilhelm Busch, du spinnst, du redest immer nur von Jesus. Ja, von was soll man sonst reden? Ich muss mal sagen, wenn die Leute redet vom Sinn des Lebens und diesen Dingen, ich muss sagen, ja, ja, ihr habt Sorge. Wenn ich die Sorge hätte. Wisst ihr, es geht nur darum, dass ich gerettet werde und nicht in die Hölle komme. Das ist der Ratschluss der Ewigkeit, den Gott getan hat. Gott sei Dank nicht darum, ein bisschen frömmer zu sein und ein bisschen besseren Lebensstil zu haben. Das ist völlig egal, letztendlich. Was der Ratschluss Gottes für mein Leben vorgesehen hat, das Wichtigste ist in diesem Ratschluss, dass der Sohn der ist, der er von Gott für mich sein soll, für das er vorgesehen ist. Wisst ihr, ich habe festgestellt, die Christenheit beginnt ganz langsam, es alles aufzuweichen. Der Sohn steht nicht mehr im Mittelpunkt. Der Ratschluss der Ewigkeit, dass Gott alles durch seinen Sohn tun wollte, das ist einfach verdunkelt. Wenn wir uns jetzt einmal angucken, was Gott wollte, und dann seht ihr, was das Zentrum des Willens Gottes ist und dann wisst ihr, was Weihnachten ist. Das krasse Gegenteil von dem, was abläuft. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da steht im Griechischen Pros, das heißt, es war hingewandt zu Gott. Das heißt, von Uranfang an war der Herr Jesus beim Vater Jetzt heißt es Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Er war präexistent. Er hatte Geistleib wie der Vater. Er war das Zentrum und dort fiel die Entscheidung für diesen Plan der Ewigkeiten. Und der Herr Jesus hat sich als Opfer zur Verfügung gestellt. Jetzt geht die Bibel hin in 3 und sagt, alles ist durch dasselbe entstanden. Geht sogar so weit, dass es sagt, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er ist der Schöpfer. Das muss uns klar sein. Ich erkläre nachher, wie das zusammenhängt zwischen Vater und Sohn. Aber der Schöpfer ist der Herr Jesus. Muss uns klar sein. Ja, ich muss manchmal lächeln. Ich lächle auch nicht hochmütig, sondern ich sage es vielleicht auch, wenn Leute das Matterhorn sehen, oh, dieser wunderbare Berg, wie schön ist die Schöpfung Gottes. Sorry, Entschuldigung, das ist keine Schöpfung. Das hat Gott sogar immer Chaos entstehen lassen durch die Sintflut. Und selbst durch das Chaos schafft er nur so schöne Dinge. Wenn ihr einen Berg sehen wollt, der nicht durch die Sintflut entstanden ist, der direkte Schöpfung ist, dann müsst ihr einen Berg Ararat, Grenzgebiet Türkei und Russland, dort habt ihr einen Berg, der direkt von Gott geschaffen wurde. Aber das, was wir hier haben, ist alles nur Folge. Aber er ist der Schöpfer. Und jetzt geht die Bibel hin. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Hebräerbrief ist hier federführend. Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Nochmals. Wenn ich da die rührende Geschichte höre, auch in den Büchern, was da wirklich Druckerschmerze vergeudet wird, für Unsinn, was man da alles erzählt. Nochmals, der Herr Jesus hatte nur ein einziges Ziel. Er kam nur mit einer Zielsetzung und die hat er perfekt, 100% ausgeführt, den Willen Gottes zu tun. Und der Wille Gottes war dieser Ratschluss der Ewigkeiten. Dieser Wille Gottes war dieses Chaos und diese Bösartigkeit des Sündenfalls durch die Person Jesu zunichte zu machen, völligen Sieg zu geben durch diesen Retter. Gott hatte nie einen anderen Plan. Und in Hebräer 1, 2 heißt es, er hat zu uns geredet durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten, besser übersetzt die Weltzeiten, geschaffen. Weltzeiten ist das Wort Äonen, das ist Ewigkeit, das sind die Ewigkeiten. Das heißt, er hat alles, sogar, und das ist ein Punkt, wo man nie hört, er hat sogar die Zeit und die Ewigkeit durch den Sohn geschaffen. Das heißt, es gab hier überhaupt nichts, nur ewiges Sein und er hat alles geschaffen. Auch die Zeitrechnung, auch das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Wir verstehen unter Ewigkeit unendlich, aber Ewigkeit ist, wenn man es gar nicht, auch eine Form von Zeit. Das ewige Sein, wo gar nie was war, hat nur der Vater und nur der Sohn. Und jetzt kommt der zentrale Punkt. Die Bibel sagt, er ist der Schöpfer von diesem Allem. Ja, wie jetzt? Da kommen manchmal die Leute und sagen, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ist jetzt? Zu wem soll ich beten? Was soll ich tun? Das ist nicht falsch, da man die Frage stellt. Aber ich versuche sie einfach zu beantworten. Wisst ihr, die Bibel ist einfach, die ist nicht so kompliziert wie wir. In 1. Korinther 8, Vers 6 sagt die Bibel, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, und jetzt wird es ganz wichtig, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jetzt haben wir das Geheimnis enträtselt. Alles kommt aus Gott, dem Vater. Und gegeben wird es dieser Menschheit, diesem Universum, nur an einer Stelle, durch den Sohn. Das heißt, Gott wollte, dass alles, was er uns geben will, durch seinen Sohn kommt. Und er ist auch die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes. Wilhelm Busch hat immer gesagt, wir wüssten vor Gott gar nichts, wenn nicht der Herr Jesus gekommen wäre. Das stimmt. Er ist die einzige Offenbarung. Gott, der Vater, der im unzugänglichen Licht wohnt. Die Bibel geht so weit in 1. Timotheus 6, 16, dass sie sagt, er allein hat Unsterblichkeit. Er ist so im Licht. Er kann Finsternis nicht, ich sage es letztendlich, Ansäher. Einmal sagt die Bibel, du bist zu rein, um diese Dinge zu säen. Stattdessen nimmt er einfach seinen Sohn, der also ausdrücklich nochmals genauso Gott ist wie der Vater, der gleichen Wesens ist wie Gott der Vater, und bringt diesen Ratschluss der Ewigkeiten. Alles durch den Sohn zu tun. Alles. Alles. Johannes 1,18 sagt es nochmal ganz klar. Ich denke, da ist ein Zentrum des Willens Gottes. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, niemand kann uns etwas über den lebendigen Gott sagen. Eben diesen gewaltigen Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, diesen Gott, diesen letztendlich die letzte Autorität in diesem Universum als sein Sohn. Das heißt, wenn ich es nicht vom Herr Jesus habe, ist es von vornherein vom Teufel verfälscht. Oder durch meine Seele, oder durch mein menschliches Denken. Versteht ihr, warum man drum auch ganz ruhigen Gewissen sagen kann, alle Religionen, die nicht Gott, den Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus offenbaren, sind vom Teufel. Es ist so. Es gibt nur eine Offenbarungsschiene, nur ein Kanal, nur ein Weg, den Gott gewählt hat, und das ist das Zentrum seines Willens, dieses Ratschlusses, der Herr Jesus als der Erlöser, sein eingeborener Sohn. Jetzt kommt natürlich das Problem, dass der Jesus sogar zu den Juden sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wenn Gott der Vater nicht im unzugänglichen Licht wohnen würde, wenn er nicht Geist wäre, für einen Menschen vollkommen unfassbar, und jeder würde sofort sterben, wenn er dem lebendigen Gott begegnet, das tat Gott, indem er seinen Sohn Mensch werden ließ. Wisst ihr, ich kann es auch nicht erklären. Die Bibel erklärt das nicht, sie sagt nur, er ist ein wirklicher Mensch mit Fleisch und Blut, und trotzdem ist innen drin, im Tiefsten, ist der Sohn Gottes. Das gleiche Wesen wie Gott, der Vater, das ist da. Das ist Gott und Mensch in einer Person. Und dieser Weg ist so gewählt worden, dass wenn dieser unsichtbare Gott sich offenbaren würde und er würde ein Mensch werden, hättest du ganz exakt Jesus. Er ist vollkommen perfekt in Menschengestalt, der lebendige Gott. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, da kommen die ganzen Irrtümer der Kirchengeschichte her. Manche haben gesagt, Gott ist nur ein Schauspieler und tritt in Schauspielrolle auf. Das ist alles lästerliches Zeugs. Sondern es ist immer so, der lebendige Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist vollkommen verborgen. Letzte Autorität, letzte Gewalt, immer unzugängliche Licht. Und er hat mit dem Sohn einen Ratschluss der Ewigkeit beschlossen, alles durch den Sohn zu tun. Die Schöpfung, die ganze Offenbarung an Israel, die Offenbarung in der Menschheit, in der Natur, im Gewissen und am Schluss die Offenbarung als Mensch auf dieser Erde. Und dieser Ratschluss der Ewigkeiten, wo Gott nie was anderes wollte, der geht hinein bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Da gibt es keine andere Sache auf dieser Welt. Begreift ihr jetzt auch, warum das so schlimm ist, wenn man singt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind? Das ist unmöglich, geistlich. Sondern der Herr Jesus ist der Erlöser. Er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist der einzige Weg, den Gott wollte. Und es gibt hier nichts, wo man vorbeigehen kann. Wisst ihr, wenn heute die Christenheit anfängt, mit anderen Religionen hier sich zu treffen und diese Dinge zu tun, das ist alles höchst sündhaft, weil Gott selber in seiner Gnade nur ein einziges Ziel hatte, alles von ihm, alles kommt von Gott selber, aber er gibt alles seinem Sohn, und der Sohn ist das totale Zentrum dieser Erlösung. Ich lese uns noch zwei Stellen, Johannes 8,19. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Wer der Herr Jesus in der Tiefe versteht und ihn erlebt, der ist dem lebendigen Gott begegnet. 2. Korinther 4 sagt, der Herr Jesus ist das Angesicht des lebendigen Gottes. Matthäus 11,27, genau der gleiche Gedanke. Der geht durch die ganze Bibel durch. Also manchmal frage ich mich, was treiben wir eigentlich? Und was drehen wir uns? Wisst ihr, wir drehen uns oft um Dinge, die zweitrangig sind, und erheben die zum Wesen der Christenheit. Ich habe ja erzählt, dass ich mit jemandem geredet habe, Ich könnte sogar einen Namen sagen, ihr wüsstet die Frau nicht, aber ihr wüsstet den führenden Mann im Reich Gottes, von dem die Rede ist. Als ich sie gefragt habe, was ist euer Botschaft? Ich frage die Leute inzwischen und sage, was predigst du? Was treibt dich um? Was erfasst dich geistlich? Was geht dein Herz letztendlich an? Um was geht es? Sagte er mir, die Frauenfrage und Ökumene. Entschuldigung, das ist nicht Evangelium. Evangelium ist ganz einfach. Jesus starb für mich. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und da siehst du erst, wie das abgedriftet ist. Ich lese uns aber nochmals das 1. Timotheus 6,16. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Ewigkeit und Macht. Er tut alles durch den Sohn. Jetzt sagt plötzlich 2. Korinther 3, 17 und 18, der Herr ist der Geist. Das heißt, der Herr Jesus tut das, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, jetzt hier auf dieser Erde, durch den Heiligen Geist. Er nimmt in meinem Herzen Wohnung, durch den Heiligen Geist. Wo jetzt endlich die Offenbarung geschieht, geschieht sie immer durch den Geist, offenbart aber immer der Sohn und der Sohn offenbart immer den Vater. Philipper 2 ist ein berühmtes Kapitel. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Da steht im Griechischen Isos. Und Isos bedeutet deckungsgleich, kongruent. Der Herr Jesus war völlig mit dem Vater deckungsgleich in der Ewigkeit. Von der Gottheit her war er genauso vom Wesen her Gott wie der Vater. Er war geistleiblich wie der Vater in der gleichen Gestalt. Jetzt sagt die Bibel, der, als er in der Gestalt Gottes war. Also 7 heißt, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wisst ihr, da siehst du, wie dieser Ratschluss der Ewigkeiten eigentlich nur ein Ziel hatte, das was am Kreuz vor Golgatha geschah. Und dann die ganze Folge, dass er leiblich, körperlich aufersteht, gen Himmel fährt und sein kostbares und teures Blut ins innerste Heiligtum legt. Damit war die Erlösung vollzogen. Und er sagt jetzt ganz klar, das ist das Ziel und aus diesem Ratschluss heraus wird der Herr Jesus vollkommen letztlich als Herr erleben, dass sich ihm jedes Knie beugt. Und dann sagt der Korintherbrief, dann wiederum gibt er die Ehre Gott dem Vater, weil es kommt alles von Gott, geht alles hin zum Herr Jesus und er ist letztendlich auch der Gott Israels, der geoffenbart wurde. Du siehst manchmal selbst im Grundtext Adonai, Elohim oder auch Yahweh oder Jehova, wie man es ausspricht, weiß ja niemand. Das siehst du manchmal nur im Text zusammen, ist der Vater oder der Sohn. Und hier haben wir eine gewaltige Offenbarung und in Johannes 5, Vers 26 sagt die Bibel nochmal ganz klar, und ich denke, es ist wichtig, dass wir beginnen, uns zu konzentrieren auf den Sohn Gottes. Wenn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Das heißt, er hat genauso wie Gott der Vater das echte Leben in sich und die wir tot sind in Sünde. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen geistlichen Tod hinwegzutun, indem der Herr Jesus mit seinem Leben durch den Heiligen Geist in unser Herz einzieht und sein Werk an ihm tut. Johannes 17, Vers 8 und 9. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glaube, dass du mich gesandt hast. Der Jesus hatte nur ein Ziel, diesen Auftrag, diesen Ratschluss der Ewigkeiten auszuführen, mit dem Gott, der Vater, ihn auf diese Erde gesandt hat. Also jetzt muss ich ernstlich fragen, Ich frage mich das ja selber auch. Immer wieder. Um was drehst du dich? Menschlich? Seelisch? Intellektuell? Geistlich? Um was drehen wir uns? Um das, was Gott wollte? Um den Sohn Gottes? Oder um etwas anderes? Johannes 5,30. Ich kann nichts von mir aus selbst tun, wie ich höre, so richtig. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Alles, was der Jesus tut, alles, seine Erlösung, sein Wort, seine Offenbarung, das sind der Wille Gottes. Ich bin dann im Zentrum des Willens Gottes. Gott wollte nie etwas anderes als die Volloffenbarung durch den Sohn. Und darum sagt er in Johannes 14,9, wer mich sieht, sieht den Vater. Und in Johannes 14,6 sagt er, der einzige Weg zu Gott ist letztendlich der Sohn. Johannes 14,9 und Johannes 14,6, zwei zentrale Verse, wo die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg. Wisst ihr, die vielen Denominationen der Christenheit, die sind unter anderem dadurch entstanden, dass die Christenheit Führer hatte, führende Leute, die begonnen haben, sich um andere Dinge als das vollkommene Opfer, um andere Dinge als um Jesus allein zu drehen. Man hat anderes gewollt, anderes getan. Wenn du ehrliche Gottsucher hast, die der Herr Jesus von ganzem Herzen suchen, ihn von ganzem Herzen lieb haben und dadurch den Willen Gottes tun, dann hast du mit diesen Leuten untereinander kein Problem. Weil diese brennende Liebe zum Herr Jesus, dieses Zentrum, dass der Herr Jesus mein Ein und Alles ist, überdeckt alles. Sobald du Leute hast, die das nicht haben, beginnen die Sachfragen eine ungeheure Rolle zu spielen. Wisst ihr, es nützt auch nichts, wenn wir gegen Weihnachten sind und den Sohn nicht in den Mittelpunkt stellen. Es geht nicht um Weihnachten. Weihnachten ist eine Form der Verirrung in der gesamten Menschheit. Da gibt es noch viele, viele andere. Sondern es geht nur darum, dass wir begreifen, was an dem Tag, den wir Weihnachten nennen, das heißt vom 24. auf 25. Dezember, wo wir dort dran gedenken, in dem Wissen, dass es dort nie im Leben war, dass der Termin nicht stimmt, dass wir wissen, als Gott seinen Ratschluss völlig verwirklicht, geschieht der erste entscheidende Schritt, in dem der Sohn Mensch wird wie wir. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wisst ihr, man muss sich das einmal vergegenwärtigen. Wir haben heute Morgen beim Brotbrechen, haben wir letztlich Golgatha betrachtet. Das ist richtig. Man muss auch in Weihnachten Golgatha betrachten, aus einem ganz einfachen Grund. Er wurde geboren, um zu sterben. Das ganze Ziel Gottes des Vaters war, dass sein Sohn Mensch wird, der von keiner Sünde wusste, der gleichzeitig Gott war, der geoffenbart wurde im Fleisch und er ist hingegangen und hat diese Erlösung geschaffen und dazu gehört, dass er den Tod auf sich zog und zwar in konsequenter Weise. Er ist gestorben, weil der Tod der Lohn der Sünde ist. Die Sünde ist so schlimm, dass ihr Folge der geistliche und als Zweitfolge der leibliche Tod ist. Drum stirbt er am Kreuz vor Golgatha und trägt das Ganze und löscht mit seinem Blut alles aus. Die Bibel sagt dann, 1. Timotheus 3,16, Gott geoffenbart im Fleisch. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er ist geoffenbart im Fleisch. Kolosser 1,20. Durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das heißt, die gesamte Versöhnung geschieht nur durch den Sohn. Das war der Wille Gottes des Vaters. Wisst ihr, wenn wir letztendlich das begreifen, dass der Wille des Vaters sich vollständig auf eine Person konzentriert, dann merkt man, dass Gott genau dasselbe will. In 2. Korinther 5,18 sagt die Bibel zum Beispiel nochmals, der gesamte Ratschluss in Kurzfassung, 2. Korinther 5, 18 bis 21. Das alles aber kommt von Gott. Nochmals, fällt euch das auf? Wisst ihr, wir lesen da drüber. Guckt doch mal, wie die Bibel an jeder Bibelstelle sagt. Alles kommt von Gott, dem Vater. Von ihm kommt das alles. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und immer der gleiche Gedanke. Durch ihn, durch den Herr Jesus. Vom Vater, durch den Sohn. Und jetzt sagt er ja, das ist die Botschaft, die wir predigen sollen. Lasst euch versöhnen mit Gott. 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die einzige Gerechtigkeit, die mich vor der Hölle, vor der Verdammnis, vom Elend rettet, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, erworben durch das Vergießen seines Blutes. Wisst ihr, jetzt muss man einfach vergegenwärtigen, Gott hatte nie einen anderen Plan. Im Zentrum Gottes war immer der Sohn. Immer der Herr Jesus, nie etwas anderes. Die Bibel geht jetzt weiter und sagt, Galater 4, Vers 7, und das ist ein ganz zentraler Punkt, hier erklärt sie nochmals, wie das alles dann Realität wird in meinem Leben. Sie sagt in Galater 4, Vers 7, Erbe Gottes durch Christus. Durch Christus. Ich habe nachgesehen, wie oft das Wort durch zum Beispiel in der Schlachterbibel steht. Zwischen 1300 und 1400 Mal. Und das ist ein zentraler Punkt. Erbe Gottes durch Christus. Du willst etwas von Gott. Du willst eine Gebetserhörung. Du willst geistlich wachsen. Du willst Erkenntnis. Du willst fruchtbar sein. Du willst Gott dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Jetzt kommt die Frage. Wo suchst du das? Mit was für Mitteln suchst du das? Ist dir klar, dass Gott alles durch Christus tut, dass ohne den Herrn Jesus gar nichts passiert in diesem Universum? Alles, was er uns geben wollte, ist im Sohn. Kolosser 2, 9 und 10. Sagt sogar, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles im Sohn. Jetzt sagt die Bibel als nächster Vers, und durch ihn seid ihr zur Fülle gebracht. Das heißt, ich bekomme keine Fülle. Ich bekomme keinen Säger, keine Fruchtbarkeit, gar nichts außerhalb der Person Jesu. Ich bin selber erschrocken, wie radikal die Bibel die Person Jesu als ausschließlichen Mittler, als den, von dem alles letztendlich geschieht, in den Mittelpunkt stellt. Gott hat es in seinem Ratschluss wollen, dass alles über seinen Sohn geht. Nicht über Seminare, nicht über Schulung, nicht über bestimmte Seelsorgedinge, nicht über meine Intelligenz, nicht über die Fähigkeiten, sondern nur durch den Sohn. Kolosser 1, 16. Die Bibel sagt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist vor allem. Am Anfang war nur Gott, der Vater, sein Sohn. Beide in Geistleiblichkeit. Beide waren Geist. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. So beschreibt es die Bibel. Und was hier dann geschah, ist eine ungeheure Konzentration, wo er sagt, alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm. Das heißt letztendlich, es ist durch ihn geschehen. Die tiefste Wurzel ist Gott, der Vater, der nichts wollte als der Sohn. Und jetzt muss man sich ja fragen, als Mensch, will ich was anderes als Gott, der Vater? Will ich den Sohn? Soll der Sohn mein Ein und Alles sein? Meine Quelle, wo alles herkommt? Wenn ich von Gott, dem Vater, etwas bekomme, das alles nur über den Sohn läuft, dann muss ich langsam überlegen, was will ich? Johannes 14, 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist Johannes 16, 23 und 26. Da sagt die Bibel, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Vers 26. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil er mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wisst ihr, jetzt kommen wieder die ganz Überzogenen, die sagen, du darfst nur zu Gott, dem Vater, beten. Entschuldigung. Was ist denn mit der Bibelstelle? Was ist mit der Bibelstelle, wo erklärt wird bei der Bekehrung des Paulus, die deinen Namen anrufen? Es wird der Name des Vaters und der Name des Sohnes wird angerufen. Zu wem nicht gebetet wird, das ist wichtig, ist der Heilige Geist, weil der Heilige Geist immer Jesus verherrlicht, letztendlich. Und jetzt kommen wir zum kitzligsten Punkt, Johannes 5, Vers 20 bis 23. Denn der Vater liebt den Sohn. Da steht im Griechischen Phileo. Phileo ist das, die Liebe letztendlich mit dem ganzen Herzen. Das heißt, das ist auch das, was wir unter seelisch verstehen, mit der ganzen Persönlichkeit. Und er sagt hier, und das ist ein Zentrum. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass er euch verwundert werden. Das heißt, einzige allerletzte Erkenntnis über Gott, den Vater, über die Geheimnisse der Ewigkeiten, über die Geheimnisse der Erlösung, sind für uns nur zugänglich über den Sohn. Und die Bibel sagt dann ganz klar, ich lese weiter, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Wille Gottes des Vaters ist, dass alle den Sohn ehren und durch den Sohn der Vater. Wisst ihr, dann kommt die verführten Gläubigen und beginnen mit anderen Religionen sich an den Tisch zu setzen. Ich habe denen nur eine Botschaft. Nur eine. Alle anderen Religionen, man darf ihnen nur eine Botschaft geben. Alles, was ihr tut, ist vergebliche Liebesmühe. Es gibt nur eine Möglichkeit und der lebendige Gott. Und wenn man dann sagt, es sei jemand Gott und der sagt für sich, er hat keinen Sohn, dann ist es nicht der Gott und Vater Jesu Christi. Weil der Gott und Vater Jesu Christi, der Gott Israels, hat einen Sohn. Und dieser Sohn ist jetzt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen eingezogen. Und er ist der, der letztendlich sich offenbart, und zwar als der Gott Israels. Und in Hebräer 13, 21 erklärt die Bibel nochmals. Und ich mache euch den Vorschlag, wenn ihr das nächste Mal die Bibel durchlässt, denn achtet auf die Worte von und auf die Worte durch. Hier Hebräer 13, 21. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Das heißt, der Wille Gottes ist immer das, was Gott der Vater in mir tut, durch Christus. Und in Lukas 1, wenn man ein bisschen weiter vorgeht, Vers 32, da sieht man was ganz Einfaches. Er sagt, er wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Der Herr Jesus ist auch der König Israels. Wenn man mir überlegt, was soll ich beten für Israel? Da muss ich sagen, dass sie seinen Erlöser, dass sie den Sohn Gottes, der König Israels, ja bald erkennen, dass sie begreifen, dass Gott, der Vater, nichts tut, außer der Sohn. Römer 2, 16. Noch zwei Stellen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Der Richter, dem ich gegenüberstehe, ist der Herr Jesus. Gott hat ihm alles Gericht übergeben. Wenn wir jetzt in Offenbarung 5 hineingehen, es gäbe hier viele Fragen, viele Dinge, die man weiterentwickeln kann, wo man zeigen könnte. Aber ich möchte nur eins zeigen, dass man mal begreift, was hier sich wirklich abspielt und abspielen wird in Offenbarung 5,5. Da redet die Bibel vom Löwe von Juda, von der Wurzel Davids. Und dann sieht er plötzlich dieses geheimnisvolle Wesen, diese Person. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen. Und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Die Bibel sagt, dass Gott der Vater den Heiligen Geist seinem Sohn nicht nach Maß gibt. Maßlos, in völliger Fülle. Du hast die Fülle der Gottheit, du hast alles, was Gott überhaupt geben wollte. Und jetzt sagt die Bibel, angebetet wird für das, du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und dann kommt in Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht, und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. 13, Mitte, dem, der auf dem Thron sitzt. Gott, der Vater. Und dem Lamm, der Herr Jesus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine Totaloffenbarung Gottes des Vaters durch seinen Sohn. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann hat der Heilige Geist nach Johannes 16, 7 bis 14 immer nur ein Ziel. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt ins Wort Gottes hinein. Hier offenbart er auch das Zukünftige und er verherrlicht Jesus. Der Mensch ist ein gefallenes Geschöpf, auch der Gläubige, trotz Wiedergeburt. Jetzt muss man einfach den Mensch fragen, willst du das? Willst du, dass deine Fähigkeiten keine Rolle spielen? Willst du, dass alles, was bei dir passiert, von Gott dem Vater durch den Herr Jesus Christus, vermittels des Heiligen Geistes geschieht? Willst du alles von ihm, durch ihm, zu ihm, vom Vater ausgehend über den Sohn? Und er ist dann der das mir nahe bringt, bis hinein in die Ewigkeit, dass alles in meinem und deinem Leben durch den Sohn geschieht, das ist die Frage. Und wenn das jemand von ganzem Herzen bejaht, dann hast du Weihnachten. Wisst ihr warum? Dann bist du im Zentrum des Willens Gottes. Und wenn die Christenheit nicht dem Teufel dienen würde, großteils, nicht alle, aber viele, sondern dem lebendigen Gott, dann würdest du, wenn es um Weihnachten geht, überall immer einen Namen finden. Und der Name heißt Jesus. Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann wirst du an jeder Ecke das finden. Das Gute ist, ich und du, wir sind nur verantwortlich für uns selber. Und darum die Frage zum Schluss. Willst du das? Alles, was Gott mir geben will, durch ihn, den Sohn. Ich habe bei mir die Frage schon vor Weihnachten gestellt, weil ich drauf stieß in der Heiligen Schrift und durch auch entsprechende Hinweise, manchmal nur ein Nebensatz in der Literatur, manchmal ein ganzes Kapitel. Mir ist aufgefallen, dass ich kämpfen musste, das zu wollen. Keine Tricks mehr. Nur Abhängigkeit. Hier bin ich Herr, dein Knecht hört. Nur Abhängigkeit. Nur noch alles erwartet, dass der Jesus durch mich tut. Alles, was hier für die Ewigkeit wichtig ist, auch dass ich einmal auf dem Sterbebett, das ist auch für uns Ältere wichtig, dass ich auf dem Sterbebett in Frieden mit Gott, dem Vater, versöhnt durch Jesu Blut, in Ruhe in die Ewigkeit gehe, alles nur von ihm zu erwarten, nichts mehr von Menschen, hoffe, dass er letztendlich auch mich vollkommen nach Geist, Seele und Leib durchbringt. Alles von Gott, aber alles durch Christus. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag der Gnade. Wir danken dir, dass du die Himmel verlassen hast, Mensch geworden bist, dass du diesen Ratschluss der Ewigkeiten vollführt hast, dass du deine göttliche Gestalt, nicht deine Gottheit, niedergelegt hast und Mensch wurdest wie wir. Und dass du mit deinem kostbaren und teuren Blut, mit dem Brecher deines Lebens, dieses völlige Erlösungswerk, das Zentrum des Willens Gottes ist, getan hast. Und vergib uns, wenn wir uns um andere Dinge drehen. Nicht um dieses Zentrum, sondern die zweitrangigen Dinge immer als Nummer eins sehen. Hilf uns, so gesinnt zu sein, wie du auch warst, alles zu begreifen, dass alles von Gott, dem Vater, ist, aber alles durch dich. Gib uns einfach Gnade. Dafür bete ich dich an.